herausfordernd an einigen Stellen.
Grenzübergangspunkte der DDR
aus euch auch Wege so
gehen. Da ist auch mal ein paar Mal gefragt worden,
weil die Journalisten haben gespürt,
hier knistert es in der Luft.
Predigtreihe
mit dem Thema,
wann tritt das in Kraft?
Oder die Predigt
heute, wann tritt das in Kraft? Haben.
Die Mauer ist weg.
Und er schaut in seine Unterlagen nach.
Und das heutigen Tag, also
man hat nachhinein mitbekommen,
die Mauer ist weg.
Vor 25 Jahren
ist informiert.
Die Mauer
und hat er gesagt,
geworden das tritt in
nach meiner Kenntnis.
Und
das ist ein Punkt,
unverzüglich.
Wo wir sagen können heute, das tritt
25 Jahre zurück,
wir können Gott nur danken,
dass das sofort da passiert ist.
Das waren seine Worte damals.
Diese Mauer, die unser Land
geteilt hat, wenige Minuten später tickerten,
die über die Beziehung abgebrochen hat,
wo Familienmitteilungen,
die Berliner Mauer
teilweise, es gibt Fotos,
die einem das Herz
zerreißen, wo
Tag,
der eine auf der Ostseite steht, der andere auf der Westseite steht
und schaut.
Herausfordernd an einigen Stellen und damit euch auch Wege so gehen. Und heute wollen wir beginnen, die Predigtreihe mit dem Thema, oder die Predigt heute soll das Thema haben, die Mauer ist weg. Das passt ja zu heutigen Tag. Ne? Die Mauer ist weg. Vor 25 Jahren ist die Mauer brüchig geworden in Berlin. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen können heute, 25 Jahre zurück, wir können Gott nur danken, was da passiert ist. Diese Mauer, die unser Land geteilt hat, die Beziehungen abgebrochen hat, wo Familien getrennt worden sind in Berlin, die sich teilweise, es gibt Fotos, die einem das Herz zerreißen, wo der eine auf der Ostseite steht, der andere auf der Westseite steht und sie schauen nur noch rüber und winken sich so zu und wie dann die Mauer zugemacht wird und wie man nur noch über den Zaun gucken kann. Und dass das Geschichte geworden ist, da können wir Gott von Herzen danken. Und um das nochmal so vor Augen zu führen, was da in Berlin so passiert ist, habe ich ein Video, das wir uns jetzt mal anschauen wollen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich Pipi in die Augen gekriegt und das hat mich sehr tief bewegt. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und winken sich so zu,
vorher
wie die Mauer zugemacht
sind Leute wird auf die Straße gegangen,
wie man nur noch über den Zaun gucken kann.
Haben.
Und dass das Gottes
Geschichte geworden ist,
da können wir Gott von Herzen danken.
Und
um das nochmal so vor Augen zu führen,
heute
was da 25
in Berlin so passiert ist,
habe ich
ein Video,
das wir uns jetzt mal anschauen
wollen. Die ganzen Soldaten standen in den
Seitenstraßen.
Als ich das erste Mal gesehen habe,
habe ich Pipi in die Augen gekriegt.
Ich kenne diese ganzen Gegenden,
das hat mich sehr tief bewegt.
Das wollen wir uns jetzt
mal anschauen. Wenn man in die Straßen dahinter schaut,
da standen die
schauen, wie einfach auch dieses Bild von einer niedergerissenen Mauer auch auf unsere Beziehung zu Gott zutrifft. Die Mauer ist weg. Und mein Wunsch ist es, dass wir am Ende dieser Predigt uns wieder aufmachen, in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Dass wir uns ermutigen lassen, wieder einen Schritt auf Gott zuzugehen. Ich erlebe viel Unsicherheit, gerade auch bei Christen. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, du bist ja Pastor, du hast ja einen besseren Draht zu Gott, kannst du nicht mal für mich beten? Weil, und dann denke ich im Nachhinein, hey Leute, ich bin nicht besser, ich bin nicht heiliger, sondern ich möchte euch heute ermutigen, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir alle das Recht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich möchte euch ermutigen, da am Ende dieser Predigt, da diesen Schritte zu machen. Und wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, am Ende der Predigt, dass du Jesus Christus verstehst, wie es die Berliner gesagt hätten, Jesus hat rübergemacht. Das war damals der Begriff, man hat nach dem Westen rübergemacht. Jesus hat in deine Welt rübergemacht. Jesus steht auf deiner Seite und dass du das am Ende der Predigt für dich begreifen kannst, was Christus für dich getan hat und dass du ihm gewissermaßen einen Schritt hinterhergehst in die Gegenwart Gottes, weil Gott, der Sohn Gottes, dir den Weg freigemacht hat in die Gegenwart Gottes. Ich wünsche mir, dass das am Ende dieser Predigt so euch ermutigt. Ich habe einen Predigttext rausgesucht aus Jesaja 59, den schauen wir jetzt mal an. Jesaja schreibt dort, seht es doch, Jahwes Arm ist zum Helfen nicht zu kurz, sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllten sein Gesicht. dass er euch auch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt, Unrecht klebt an euren Fingern. Eure Lippen lügen und eure Zunge zischt Boshaftigkeit. Keiner bringt gerechte Klagen vor, keiner hält ehrlich Gericht. Man vertraut auf Nichtigkeiten, redet gedankenloses Zeug, geht mit Unheil schwanger und bringt Unrecht zur Welt. Das ist ein Text, der auf den ersten Blick sehr hart ist. Und ich möchte den ersten Punkt mit euch anschauen, den ich herausgearbeitet habe. Der Text beginnt damit, dass Jesaja sagt, wir haben einen Gott, der durchaus in der Lage ist. Gott kann, wenn er will. Hier scheint ja so die Frage im Raum zu stehen, wenn wir mal wieder zurück zu Vers 1 schauen, ob Gott irgendwie einen Arm hat, der zu kurz ist. Ob Gott seine Ohren verschlossen hat. Als ob Gott sein Angesicht verhüllt. Und Jesaja sagt, nee, Leute, ihr habt einen Gott, der handelt. Ihr habt einen Gott, der hört. Ihr habt einen Gott, in dessen Angesicht ihr gehen, in dessen Gegenwart ihr kommen dürft. Dessen Angesicht ihr suchen sollt. Das ist so ein biblischer Begriff. Sucht mein Angesicht. Das geht einfach darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesaja erkennt an, dass er sagt, ja, natürlich fühlt ihr euch von Gott ferne. Natürlich, ist doch klar. Aber eure Begründung ist falsch, das ist ein Trugschluss. Eure Distanz zu Gott macht es Gott unmöglich, dass die Rettung und die Erlösung bei euch ankommt. Gott ist nicht weit weg von dir. Und ihr Lieben, das ist doch die erste frohe Botschaft, dass wir einen Gott haben, der hört, einen Gott, der erfahrbar sein will. Gott möchte in deinem Leben wirken, Gott möchte dich hören und Gott möchte dich auch erhören. Ist das nicht eine wunderbare Zusage, die hier in diesem Text steckt? Wir haben einen erfahrbaren Gott. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir einfach nur die paar Richtigkeiten im Kopf haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas in unserem Kopf wissen über Gott. Sondern es geht darum, dass wir Gott erfahren, dass wir Begegnung mit ihm haben, dass unser Herz gefüllt wird mit seiner Liebe, dass wir seinen Worten gehorchen und erleben, wie Segen fließt durch unser Leben. Darauf kommt es an. Als Paulus auf dem Areopag war, er war auf Missionsreise und ist in Athen angekommen, da hat er das so gesagt. Da sagt er zu den Athenern, ich sehe, dass ihr die Götter alle Stücke verehrt. Und dann zeigt er aber auf seinen Gott und sagt, Gott, also der Gott, von dem ich rede, hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht fern von einem jeden unter uns. Paulus betont das hier nochmal. Wir dürfen erwarten, dass wir Gott fühlen und finden können. Egal, wo du jetzt stehst, wie weit du dich von Gott weg fühlst, er ist da. Und er wird sich von dir finden lassen, wenn du dich aufmachst und sagst, Gott, ich werde anfangen, dich zu suchen. Ich will Beziehung zu dir leben. Und dazu möchte ich euch herausfordern. Jeder auf der Stufe, wo du jetzt stehst. Schau nicht auf Mutter Teresa, die ihr ganzes Leben für die Armen hingegeben hat. Schau nicht auf Reinhard Bonnke, der keine Ahnung, wie viele Tausende, Millionen Menschen zu Jesus geführt hat. Vergleich dich nicht, sondern Gott sieht, wo du jetzt bist. Lass dich nicht entmutigen, sondern lass dich ermutigen. Gott möchte dich einen Schritt tiefer führen in die Beziehung zu ihm. Egal, wo du jetzt bist. Gott ist ein erfahrbarer Gott. Wie kann das passieren? Wie kann man da Gott Erfahrung mit Gott machen? Ihr Lieben, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort kennen. Deswegen ermutige ich euch, nicht die ganze Bibel in einem Stück durchzulesen, sondern nehmt euch immer wieder die Bibel vor. Dort hat sich Gottes Wille, schwarz auf weiß ist er dort offenbart. Wir haben, Gott sei Dank, die Bibel, wo wir immer wieder reinschauen können. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt sie mal wieder in die Hand. Und schaut in die Bibel, was ist der offenbarte Wille Gottes? Und dann tut das. Ihr Lieben, die krassesten Gotteserfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, waren dann, wenn ich mich von Gott habe herausfordern lassen, das zu tun, was ich von ihm verstanden habe. Zum Beispiel, ich höre, dass eine Frau mich anruft und sagt, mein Sohn, der braucht Kleidung. Und mir dann Gedanken zu machen, wie kann ich da ganz konkret was tun? Oder zu erleben, wenn man im Gefängnis gewesen ist und Menschen besucht hat, von denen Jesus sagt, dass wir ihnen dort begegnen. Die wunderbarsten Begegnungen habe ich im Gefängnis gemacht. Da, wo es wirklich existenziell geworden ist. Wenn Menschen unter ihrer Schuld zerbrochen sind, wenn sie als Mörder keine Nacht mehr vernünftig schlafen konnten, weil die Dämonen sie jede Nacht wach gemacht haben. Jede Nacht haben sie Dämonen sie vom Schlaf abgehalten. Und wenn du jetzt denkst, macht ein Motto, ja, Gott gibt's doch gar nicht und so weiter und so fort, Gott kann man nicht erfahren, dann möchte ich dir die Geschichte erzählen von Watchman Nee, der einen Freund hat. Watchman Nee ist ein chinesischer Bibellehrer, der Christ geworden ist und der hat seinen alten Freund wieder getroffen, der war Psychologieprofessor geworden in China und war der festen Überzeugung, dass es Gott auf alle Fälle nicht gibt. Und die kamen so ins Gespräch und dann sagte er irgendwann, ja, Gott und so weiter, das kann man ja alles ganz anders erklären und bla bla bla. Und da hat Watchman Nee zu ihm gesagt, ich möchte dich bitten, eine Sache. Ein Gebet werde ich dir vorstellen und du musst mir eins versprechen, dass du das Gebet wirklich von Herzen betest. Und das Gebet hieß, oh Gott, wenn es dich nicht gibt, dann ist mein Beten umsonst. Gibt es dich aber, dann lass es mich irgendwie erkennen. Ganz einfach. Gott, wenn es dich nicht gibt, dann ist mein Beten umsonst. Gibt es dich aber, dann lass es mich irgendwie erkennen. Und er hat gesagt, das musst du von Herzen einfach nur beten. Und die sind sich kurz Zeit wieder begegnet und der Professor hat gesagt, ich bin Gott begegnet. Ich weiß jetzt in meinem Herzen, dass er da ist. Ihr Lieben, es geht nicht um Verstandeswissen. Der Glaube ist mit dem Verstand nur bis zu einem bestimmten Punkt greifbar. Aber irgendwann kommt eine Komponente dazu, die wir das Herz nennen. Im Herzen, wo wir Gott erkennen. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal hat gesagt, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Ja? Sonst müsste jeder Naturwissenschaftler zu einem Punkt kommen, wo er sagt, ich kann nicht an einen Gott glauben. Und es gibt viele Naturwissenschaftler, die auch an Gott glauben, weil sie diese Komponente verstanden haben. Mein Verstand ist dafür da, um im Diesseits klarzukommen und die innerweltlichen Dinge zu verstehen und zu erklären. Und viele Menschen sind über diesen Weg auch Gott begegnet. Wie geht es, dass ich immer alles verstehe, wenn ich über Gott rede? Gott ist ein erfahrbarer Gott. Man kann Gottes Erfahrung machen, ja, aber ich verstehe Gott auch nicht immer. Ich will nicht sagen, wir beten einmal und das war's dann. Dann wird sich alles in Luft erlösen. Alle Probleme sind weg, alle Krankheiten gelöst. Nein. Ihr Lieben, ich weiß, was es bedeutet, wenn man zu Gott schreit und das nicht nur einen Tag und man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und Gott schweigt scheinbar. Ich weiß, wie das ist. Und ich kann das auch nicht erklären. Aber eine Sache habe ich verstanden. Und die steht für Zeit und Raum. Das Kreuz. Das Kreuz ist ein historischer Fakt. Und da schaue ich in meinem Geist zurück und denke, okay Gott, ich weiß nicht, was das alles soll hier. Ich verstehe es nicht. Aber das Kreuz steht da in Zeit und Raum, um dir zu sagen, ich liebe dich. Dafür ist es da. Und wenn wir die hier beschriebene Mauer im Jesaja uns anschauen, dann wird meines Erachtens ganz deutlich, wie Gott ganz konkret eingegriffen hat in unser Leben. Gott ist gewissermaßen Mauerspecht geworden. Das war damals auch so ein Wort von den Leuten, die dann angefangen haben, die Mauer mit Hämmern kaputt zu machen. Ich habe gedacht, Mauerspecht, naja, Gott, Jesus ist gewissermaßen wie ein Bulldozer in die Wand hineingefahren und hat sich auf einmal platt gemacht. Und das möchte ich jetzt mal euch in einem zweiten Punkt anschauen. Jesus, der Mauerspecht. In Vers 2 können wir sehen, nein, eure Vergehen haben eine Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllen sein Angesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Ihr Lieben, die Lehre von der Sünde ist eine der fundamentalsten Lehren in der Bibel, meines Erachtens. Gott kann Sünde nicht einfach ignorieren. Und die Lehre von Jesus und vom Kreuz und Auferstehung wäre ohne die Sünde völlig sinnlos. Die Sünde ist eine reale Bedrohung für uns Menschen. Sie bedeutet, dass wir von Gott getrennt sind. Nicht Gott hat die Mauer aufgebaut. Wollte Gott nie. Und am Ende heißt es auch wieder, Gott wird in der Mitte seiner Menschen wohnen. Da wird es keine Mauer mehr geben. Gott wollte die Mauer nie. Aber unsere Taten, unser Sein, unsere Verdorbenheit hat Stück für Stück für Stück für Stück eine Mauer aufgebaut, bis man nicht mehr drüber gucken kann. Ihr Lieben, kennt ihr das? Auch das gilt auch für hier. Jesaja schreibt hier an sein Volk. Er schreibt hier nicht an die Heidenvölker, sondern er schreibt an das Volk Gottes. Das Volk Gottes, was sich eigentlich scheinbar nach der Gegenwart Gottes sehnt. Und auch bei uns Christen kann es das passieren, dass man ganz Stück für Stück für Stück in seinem Leben Mauern aufbaut und man Gott nicht mehr spürt. Und das kann bei dem einen das, was weiß ich was, sein, wo der andere denkt, ja, das ist jetzt nicht gerade mein Thema. Also ich will es nicht sagen, in diesen Sündenkatalog aufführen, sondern ich möchte, dass du dir die Frage stellst, Geist Gottes, was ist in meinem Leben da, was Gott Unehre bereitet? An was denkst du gerade, wenn du an dem Punkt bist gerade? Irgendetwas, was deine geheimsten Sünden sind. Tausch dich mal mit deinen Nachbarn aus. Ah, war ein Scherz. Ja? Aber da, wo du gerade gemerkt hast, jetzt wird mein Popo heiß. Jetzt kriege ich feuchte Hände. Ja? Dass du dir bewusst wirst, das steht zwischen dir und Gott. Und dass du das nicht mehr zulässt. Dass du sagst, ich möchte das nicht mehr in meinem Leben. Weil es meine Beziehung zu Gott trennt. Ja? Gott, Jesus ist in diese Welt hineingekommen, um uns zu befreien. Das sagen wir. Das ist die frohe Botschaft, wenn wir auf diese Mauer schauen, die Jesaja im Alten Bund noch beschreibt. Aber auch da wird schon im Vorblick auf Jesus deutlich, dass diese Mauer Gott einreißen wird. Schon bei Jesaja wird das angedeutet, an vielen Stellen. Und dann heißt es im Johannesevangelium, er, also Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott kam in die Welt hinein. Gott kam in unsere menschliche Existenz hinein. Er hat rübergemacht zu uns Menschen. Stell dir das mal vor. In meiner Handfläche sind ein paar Ameisen, die an die Existenz von Jan Achtermann glauben und sich darüber unterhalten. Dann sagt die eine Ameise, ich bin sicher, dass Jan Achtermann existiert. Ich kann ihn deutlich spüren. Dann sagt die andere Ameise ganz skeptisch, naja, vielleicht ist Jan Achtermann aber auch vielleicht nur eine Illusion. Stellt euch diese lieben Ameisen vor, ja? Und ich möchte jetzt Kontakt zu ihnen aufnehmen. Also ich möchte, dass sie wirklich verstehen, dass ich es ernst mit ihnen meine. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, ich könnte ihnen die Hände klatschen, ja? Sie würden eindeutig spüren, dass ich da bin. Aber jede Kommunikation wird zu Ende. Die zweite Möglichkeit wäre, ich könnte rufen, Hallo! Und die Ameisen würden wahrscheinlich ihre Ohren kaputt haben. So sie dann welche haben. Und die dritte Möglichkeit wäre doch die, dass ich es irgendwie schaffe, Ameise zu werden. Und da hört dieser Vergleich irgendwann auch auf. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Ich muss auf die Ebene kommen von den Menschen und das hat Gott getan. Er hat gesehen, wie auf unserer Seite der Sünde, wie wir standen und wie wir gekämpft haben, wie wir gegen diesen Todesstreifen angekämpft haben und gesagt, Gott, wir wollen rüberkommen. Meine Sünde steht da, da ist ein Todesstreifen, ich komme nicht rüber. Und Gott sagt, Jesus, jetzt bist du dran. Jetzt gehst du ab. Jetzt gehst du in die Welt. Jetzt ist dein Moment. Jetzt stellst du dich auf ihre Stufe. Jetzt kämpfst du gegen die Sünde. Und dann hat er an Gethsemane gebetet. Mein Gott, lass es an mir rübergehen, wenn es sein kann. Und er hat gekämpft gegen die Mauer am Kreuz. Hat da gestanden. Ihr Lieben, das ist meine Geschichte. Ich habe gegen die Sünde gekämpft. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe einen, der ist von mir vorangegangen und hat die Mauer platt gemacht. Und ich darf einfach hinterhergehen. Ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft von der Mauer, die niedergerissen worden ist von Jesus Christus. Die Mauer ist weg. Ich habe eine dramatische Geschichte gelesen von Philip Yancey. Philip Yancey, ein Bibellehrer, der viele Bücher geschrieben hat, sprach von einem Freund, der mit Obdachlosen, Prostituierten und Randgruppen gearbeitet hat in Chicago. Und eines Tages kam zu diesem Mann eine Frau, die heftig geweint hat. Die hatte keine Wohnung mehr, war krank und hatte eine 2-jährige Tochter durchzubringen. Weinend fing sie an zu erzählen, dass sie ihre 2-jährige Tochter fremden Männern angeboten hatte, die abartige sexuelle Praktiken durchgeführt haben. In einer Stunde war die Prostitution mit ihrer Tochter nämlich viel ergebnisreicher, als wenn sie sich selber verkauft. Sie brauchte das Geld für ihre Drogen. Und dann heißt es dann, ich ertrug es kaum, diese schmutzige Geschichte anzuhören. Dazu kam noch, dass ich mich strafbar machte. Ich bin nämlich verpflichtet, Fälle von Kindesmissbrauch zu melden. Ich hatte keine Ahnung, was ich der Frau sagen sollte. Schließlich fragte ich sie, ob sie je daran gedacht habe, in eine Kirche um Hilfe zu suchen. Ich werde nie den Ausdruck des puren, naiven Schocks in dem Gesicht dieser Frau vergessen. Kirche? Was soll ich da? Ich fühle mich sowieso schon schlimm genug. Da würde ich mich doch nur noch schlechter fühlen. Ihr Lieben, wenn wir verstanden haben, dass Jesus auf unserer Seite war, dann darf sowas nicht wieder passieren. Dann darf nie wieder ein Mensch in die Kirche kommen und sich hier noch schlechter fühlen als vorher. Ihr Lieben, Christus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Christus ist dafür gestorben, dass es Männer gibt, die Frauen, die kleine Kinder vergewaltigen. Christus ist am Kreuz dieser Sünde gleichgemacht worden. Und wenn wir diesen Text von Jesaja mal uns anschauen, ihr habt blutbefleckte Hände, heißt es da. Könnt ihr das nochmal mitlesen? Da. Eure Hände sind mit Blut befleckt. Und was ist die frohe Botschaft für diese Menschen? Die frohe Botschaft für diese Menschen ist, und die frohe Botschaft für mein Leben ist, Christus hat alles auf sich genommen. Christus ist derjenige geworden, der Blut an den Händen hatte. Christus ist für diejenigen gestorben, für die Mörder und für die Betrüger. Das ist die frohe Botschaft. Jesus hat die Sünde einer Mutter getragen, die ihr Kind zur Prostitution freigegeben hat. Und ist gewissermaßen durch die Wand der Sünde hindurchgerannt, um diese Mutter und um mich und um dich wieder mit dem Vater zu verbinden. Das ist die frohe Botschaft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind und immer mehr werden, wo solche Menschen frohe Botschaft hören. Dass so etwas nicht passiert, dass ein Mensch entmutigt ist, weil er sagt, mit Kirche, da sind doch nur die Frommen. Ihr Lieben, wir waren alle auf dieser Seite der Mauer, alle. Wir sind alle auf dieser Seite der Mauer gewesen. Wir haben alle Jesus nötig, der uns vorangeht durch die Mauer hindurch und unsere Sünde niederreißt. Und das ist die frohe Botschaft von der niedergerissenen Mauer. Ich komme zum letzten Punkt. Die Mauer ist weg. Nutze deine Freiheit und dein Recht. In unserem Land ist es so wunderbar, dass wir jetzt wieder uns treffen können, dass dieses Ossi- und Wessi-Ding immer weniger wichtig wird, dass wir wieder ein Volk sind. Beziehungen sind aufgebaut worden im Laufe der Jahre wieder. Und auch bei Gott ist das so, dass Beziehung zu Gott gelebt werden will. Wenn Christus durch die Mauer durchgegangen ist für uns, wenn Christus doch den Sieg für uns erkauft hat, dann lasst uns dieses Recht auch bitte nutzen. Lasst uns Gemeinschaft mit Gott suchen. Das kann keiner dir abnehmen. Das kostet Disziplin, das kostet Zeit. Ihr Lieben, ich habe eine Statistik gefunden, dass zum Beispiel am letzten Sonntag durchschnittlich jeder Deutsche 262 Minuten Fernsehen geguckt hat. Das ist eine ganze Menge. 262 Minuten vom Fernseher. Man kann vielleicht, in Klammern dahinter setzen, vielleicht auch noch Computerspiele, Videospiele, Facebook und solchen sinnfreien Dingen. Mehrere Stunden am Tag. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, dass ihr, ich weiß nicht, wie viel ihr geguckt habt, ich gucke auch immer gerne mal Fernsehen, ich will das gar nicht verteufeln, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, euch zu ermutigen, mal die Frage zu stellen, wie oft und wann bin ich in Gottes Gegenwart? Lebe ich das? Lebe ich mein Recht? Ich bin frei. Ich darf in Gottes Gegenwart kommen. Tue ich es auch? Diese Frage kannst du nur dir selbst beantworten. Aber ich möchte dich heute herausfordern. Wenn du sagst, in meinem Leben, ja, mal morgens 5 Minuten im Auto, oder auch schon super. Aber nimm dir doch mal fest vor, in Zukunft eine Viertelstunde am Tag zu beten. Wo du mal Telefon ausmachst und Jesus spricht von dem kleinen Kämmerlein, wo man die Tür zumacht. Und wenn man einfach sagt, Papa, hier bin ich jetzt. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und nimm dir einen Psalm raus, Psalm 23, und bete den runter zum Beispiel. Der Herr ist mein Hirte. Und dann kannst du Gott preisen dafür, dass er dein Hirte ist. Und so weiter. Ihr könnt da verschiedene Sachen ausprobieren. Werden wir auch noch weiter darauf eingehen. Das Vater unser. Ihr Lieben, ich wünsche mir einfach, dass wir eine Gemeinde sind, wo ihr eure Autorität und euren Stand in Christus immer mehr wahrnimmt. Und dass wir einfach unser Recht, was Christus uns gewissermaßen gegeben hat, unser Recht, dass wir es nutzen. Pastor Yonggi Cho aus Südkorea, der hat gesagt, wenn du dein gesetzlich verankertes Recht, zu Gott zu kommen, nicht geltend machst, verneinst du das versöhnende Werk von Jesus auf Golgatha. Das ist ein krasser Satz. Wenn du dein Recht, in die Gegenwart Gottes kommst, nicht nutzt, dann sagst du damit de facto, das Kreuz, ja, nett, aber für mich heute nicht wichtig. Ich möchte dich ermutigen, nutz dein Recht, komm in die Gegenwart Gottes. Das kann auch so ein Gottesdienst heute Morgen nicht irgendwie ausgleichen oder wettmachen oder so. Du brauchst persönliche Beziehung mit Gott. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einen Schritt tiefer geht auf Gott hin und habe 2, 3 Vorschläge für euch. Wenn du sagst heute, ich bin Atheist, ich habe mit Gott nichts zu tun, ich finde Gott voll doof, dann habe ich ein Gebet für dich, nämlich das hier von Watchman Nee. Das musst du auch nicht jetzt beten. Das möchte ich nur, dass du das merkst, wenn du dich darauf einlassen kannst, von ganzem Herzen, und sagen, okay, Gott, wenn es dich nicht gibt, habe ich das vergessen, dann ist mein Beten umsonst. Gibt es dich aber, dann lass mich dich irgendwie erkennen. Mehrere Rechtschreibfehler, das sehe ich gerade. Ernie, vergib mir. Ernie hilft mir mal bei solchen Sachen. Aber das ist jetzt ja egal. Tobi, kannst du das noch korrigieren? Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja? Das ist in der Schnelle der Zeit, ist das ein bisschen daneben gegangen. Dankeschön, dass du hier meine Fehler so schnell korrigierst. Ja, also nimm dieses Gebet mit und bete das einfach und bete darum, dass Gott sich dir offenbart. Such dir mal vielleicht eine Bibel raus, die du irgendwo kriegen kannst und lies mal Neues Testament. Am besten mit Neuen Testament anfangen. Wenn du vorne anfängst in der Bibel, könnte das ziemlich langweilig werden. Also du musst dich durch unendlich lange Geschlechtsregister durchkämpfen, die ganz schwierig zu lesen sind. Und deswegen ermutige ich dich, fang an bei Markus-Evangelium oder Johannes-Evangelium. Da geht's richtig los. Und wenn du sagst, heute, ich möchte diesen Schritt auf Jesus zugehen, Jesus soll mein Herr werden, dann möchte ich euch wieder dieses Gebet vorstellen, was wir letzte Woche auch schon mal hatten. Einfach, weil ich der Überzeugung bin, dass es vielleicht heute Leute gibt hier, die sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jesus ist für mich durch die Mauer durchgegangen. Und warum sollte ich denn auf der Seite bleiben? Also möchte ich ihm nachfolgen. Und dann möchte ich jetzt das Gebet wie letzte Woche wieder mit euch beten. Ich möchte fragen, ob jemand sagt, das ist heute mein Tag, ich möchte heute Jesus nachfolgen, den ersten Schritt gehen. Ich möchte bitten, dass ihr eure Augen schließt. Und wenn jemand hier ist, der sagt, das ist jetzt für mich dran, dann möchte ich dich bitten, dass du ganz kurz deine Hand hebst. Wir machen nichts Peinliches mit dir. Ich möchte nur dieses Gebet mit dir beten. Und das wird nicht peinlich werden. Ich werde nur dieses Gebet sprechen. Du kannst das nachher auch später machen. Und wenn du sagst, heute ist mein Tag, dann möchte ich dich einladen, jetzt kurz die Hand zu heben, wenn das jetzt der Fall ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Es ist auch okay. wenn du sagst, das bewegt dich noch im Herzen, dann darfst du das gerne nachher noch mit Leuten hier aus der Gemeinde besprechen und mit denen zusammen beten. Aber ich möchte jetzt euch als gesamte Gemeinde bitten, aufzustehen, und ich möchte noch euch ermutigen, dass ihr euch Leute sucht, mit denen ihr zusammen zum Beispiel ins Gebet geht. Ich bin jede Woche am Telefon mit einem Freund. Jede Woche telefonieren wir und beten miteinander. Wir tauschen uns aus, wir beten miteinander. Oder dass du dir jetzt vornimmst, hey, ich hole mir mal meine Bibel wieder raus. Und dass ihr einfach so euch auf Gott ausrichtet und mit dem Heiligen Geist abmacht, was ihr jetzt an Schritten gehen wollt. Und so möchte ich jetzt einfach euch segnen für den nächsten Schritt mit Jesus. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir durch dein Werk in die Gegenwart Gottes kommen können. Ich danke dir für diese Gemeinde, Jesus. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt in dem Herzen begegnest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das durch die Reihen gehst und dass du Herzen ganz konkret ansprichst und dass du da, wo Sünde ist, dass du es offenbarst und die feste Entscheidung treffen lässt, dass sie mit dieser Sünde ans Licht kommen und dass sie das beichten und dass sie da frei werden von dieser finsternen Sache und dass sie in deine Gegenwart kommen. Ich bete, dass du Menschen jetzt ermutigst, ja, sich neu festzumachen, diszipliniert dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Ich bete, dass in unserer Gemeinde, dass wir neue Schritte auf dich zugehen, Jesus, und dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der euch über alles liebt und der auf der anderen Seite steht von deiner Mauer und sagt, komm doch einfach rüber, der Weg ist doch frei, die Mauer ist weg. Und dazu segne euch der Sohn, der für euch durch diese Mauer durchgegangen ist. Und dazu segne euch der Heilige Geist, der euch immer mehr verwandelt in das Ebenbild Jesu. Amen.